dass Gott in Jesus mitten unter uns ist. Er ist mitten unter uns gekommen und in der Gestalt eben seines eigenen Sohnes. Und wie gehen wir Menschen mit dieser Sehnsucht, auch mit dieser Hoffnung um?
Ich denke, da gibt es eben verschiedene Reaktionen darauf. Und wir werden uns in unserer Adventsreihe verschiedene Hoffnungsträger in der Bibel anschauen und ihren Glauben. Und wir dürfen uns selber reflektieren. Worauf setzen eben wir unsere eigenen Hoffnungen, unsere eigene Sehnsüchte? Und im Leben beginnt auch alles mit Sehnsucht. Schon das Baby, es schreit doch nach Nahrung und es bittet stumm, schon mit großen Augen, um Zuwendung, Aufmerksamkeit, körperliche Nähe, um Liebe. Und da wird sich, das kann ich jetzt schon sagen, bis zum Lebensende nichts mehr ändern. Keiner ist sich selbst genug. Und wir sind aufeinander doch angewiesen und sehnend sind wir alle. Jeder von uns hier hat Sehnsucht in sich. Sehnend sind wir alle hier und wir strecken uns aus nach allem, was uns selber Glück verspricht. Ob es materielle Güter sind, Anerkennung, Wertschätzung, ob es Zuneigung, Freundschaft ist, dass mir jemand zuhört, dass ich vielleicht eine Sehnsucht habe nach bestimmten Ländern, die ich noch bereisen will, Sehnsucht nach der Ferne, dass ich mal im Konzert meines Lieblingsmusikers vielleicht war, dass ich beruflich noch etwas erreiche. Es ist immer mehr. Ich hätte etwas gerne, was ich noch nicht habe. Der Kriegsgefangener in russischer Gefangenschaft, er hatte eine Sehnsucht, heimzukommen. Es ist etwas, wo ich hin will, was ich noch nicht habe. Sehnsucht kann aber auch sein, dass ich Verlust erlitten habe. Dass ich mich nach dem sehne, was ich schmerzlich vermisse. Und trotzdem dürfen wir uns fragen, geht unsere Sehnsucht in die richtige Richtung. Und da war es so, dass ein Mann nachts den Gehweg und die Gosse unter einer Straßenlaterne absuchte. Und ein Polizist kam vorbei und hat ihn gefragt, kann ich denn Ihnen helfen? Was suchen Sie denn? Ich suche meinen Hausschlüssel. Ich wollte die Haustür aufschließen, dabei ist er mir aus der Hand gefallen. Aber hier ist doch gar keine Haustüre. Ja, sagt der Mann, aber hier ist die Laterne und im Dunkeln finde ich den Schlüssel nicht. Er hat falsch gesucht, an einem falschen Ort. Und suchen wir, das ist die Frage an uns heute Morgen, suchen wir da, wo tatsächlich unser Hunger und unser Durst gestillt wird? Und wir merken es ja selber, ist das eine vorbei, habe ich vielleicht das eine bekommen, dann habe ich weitere Sehnsucht nach mehr, nach etwas Neuem. Es kommt ganz schnell der Wunsch nach dem Nächsten, denn so richtig zufriedengestellt sind wir eben nicht. Und suchen wir auch da, wo unsere Sehnsucht nach Freundschaft und Liebe, nach Stillung unseres Durstes, unseres Hunger nach mehr endgültig erfüllt wird? Da, wo uns Gott begegnet. Ich möchte uns heute Morgen ein Gedicht von Nelly Sachs vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich bin in der Vorbereitung dauernd über dieses Gedicht gestolpert. Und dann haben wir gedacht, das zeige ich jetzt einfach. Nelly Sachs, Jüdin, deutsche Schriftstellerin, in Deutschland aufgewachsen, musste 1940 vor den Nazis fliehen, sonst wäre sie vermutlich umgebracht worden, einem Vernichtungslager gelandet, hat den Literaturnobelpreis bekommen, hat dann in Schweden gelebt. Es heißt hier, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft, nach Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Und sie spricht auch davon, dass Gott auch eine Sehnsucht nach uns Menschen hat. Die Sehnsucht Gottes, sie kommt nicht ohne uns Menschen aus. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes, hat Augustinus gesagt. Und wir finden Bilder dieser Sehnsucht so reichlich in der Bibel. Es ist die Sehnsucht des Schöpfers nach seinem Geschöpf, dass er nicht verloren gehen lässt, was seine Hände geschaffen haben. Ein Gott, der vergibt, aber auch drohen kann, wenn es nötig ist, der sich zuwendet und uns unfassbar liebt. Der mitgeht, der befreit, der sich erbarmt, der tröstet, der eingeht in unsere menschliche Existenz, der mitten unter uns sein will. Und Gott sehnt sich nach uns und unsere Sehnsucht darf Gott sein. Und deshalb hat er den Messias gesandt, Jesus Christus. In ihn hat er alles hineingelegt. Er ist die Erfüllung des göttlichen Planes. Und interessant ist die Stelle im Alten Testament in 2. Samuel 7, als der König David sich Gedanken über den Bau eines Tempels in Jerusalem macht, damit Gott eine Wohnung bekommt und Gott ihn sagen lässt, dass er ganz andere Pläne, nicht nur mit David und dem Volk Israel, sondern eigentlich mit der ganzen Menschheit hat. Eine Art Knotenpunkt. In der Bibel sehen wir eine Wegweisung, eine Offenbarung des Planes Gottes, wo man eine Ahnung der ganz großen Geschichte Gottes mit uns Menschen bekommt. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen. In 2. Samuel 7, ab Vers 10, ich lese es. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will sein Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruden und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Die Geschichte geht schon früher los. Das antike Israel, es beginnt, ein Staat zu werden. Und der König David, der beginnt, seine Macht auszubauen. Die politische Lage ist nach vielen Jahren des Krieges stabil geworden. Endlich Ruhe, denkt vielleicht der König David in seiner Hauptstadt in Jerusalem. Es ist Frieden in seinem Land nach vielen Kämpfen. Es ist Ruhe eingekehrt. Die Feinde, sie sind besiegt. Und er schreitet vielleicht in seinem Palast, in dem er wohnt, hin und her. Und er sitzt jetzt nicht mehr in, wie die Israeliten früher im Nomadenzelt. Er denkt vielleicht, da stimmt doch vielleicht etwas nicht. Ich wohne hier in einem schönen Haus und Gott, dem wir das alles zu verdanken haben, der uns alles geschenkt hat, er hat kein Haus, keinen würdigen Rahmen, wo man ihn anbeten und ihm begegnen kann. Und es formt sich in ihm ein Gedanke, ein Haus Gottes muss her. Ein würdiger, feierlicher Rahmen, ein Ort, an dem in Gottes spürbarer Nähe Alte und Junge von der Last des Lebens ruhen können, der zur Besinnlichkeit einlädt, zum Innehalten, zum Durchatmen, wo man Sorgen abladen kann. Das kann ja nicht überall gehen. Das kann ja vor allem nicht im Nomadenzelt gehen, wie es eben die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste kennengelernt haben, wo es ständig Aufbruch gibt und nichts Festes, Bestehendes bleibt. Deshalb berichtet er seinem Propheten Nathan von seinen Plänen. Und Gott erhört Davids Pläne. Er vernimmt seine Sehnsucht, sein Bedürfnis, an diesem Ort Gott ganz nahe zu kommen. Und Gott meldet sich bei Nathan und er überbringt es David. Und Gott sagt im Wesentlichen, ich brauche kein Haus, ich brauche keinen Palast, ich brauche keinen Tempel. Ich hatte auch keinen Tempel, als ihr auch keine Häuser hattet. Als ihr durch die Wüste geirrt seid, bin ich zu Fuß mit euch gegangen, Tag und Nacht, und ich habe mit euch den heißen Wüstensand eingeatmet. Ich habe mit euch in den kalten Nächten gefroren und ich habe mich schützend vor euch gestellt, als man euch ans Leben wollte. Ich wohnte mit euch in euren zerlumpten Zelten, damit ihr sagen könnt, Gott ist mit uns. Gott ist mit unterwegs. Und das Zweite, David, das ich dir sagen möchte, du brauchst mir kein Haus zu bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Ich schenke euch ein Haus, ich werde es bauen. Ich bin, der gibt und schenkt. Und als Drittes sagt Gott, ich brauche kein Haus, aber weil du es so gerne möchtest, ziehe ich mit bei euch ein. Aber du, David, du wirst es nicht mehr erleben. Und es ist so, dass nicht immer alles so in Erfüllung geht, was wir uns erträumen und wünschen. Manchmal kommen Dinge anders. Und so manches in unserem Wünschen und in unserem Leben bleibt offen und es bleibt Stückwerk. Und er spricht von einem Nachkommen Davids, dessen Königtum bestätigt wird, der diesen Tempel bauen wird, ein Tempel, der Bestand hat in der Ewigkeit. Und ich denke, an dieser Stelle sehen wir zwei Dinge. Der tatsächliche Nachfolger Salomo, er hat tatsächlich mit der Hilfe Gottes diesen ersten Tempel in Jerusalem gebaut, der dann Jahrhunderte später von den Babyloniern zerstört wurde. Dann wurde der zweite Tempel gebaut, der dann von den Römern zerstört wurde. Aber ich denke, die Tragweite dieser Verse und dieser Geschichte hier, sie ist viel weiter. Es geht um den Messias, um Jesus Christus. Er ist der wirkliche Davidsohn. Hineingeboren in den Stammbaum Davids, 1000 Jahre später, ist Jesus selber dieser Tempel, den Gott uns schenkt. Er ist der geistliche Tempel. Er hat für uns die Macht des Todes besiegt und den Fluch der Sünde von uns genommen. Und so finden wir im Glauben in Jesus Zugang zum lebendigen Gott und zu seiner Liebe. Und wie der Jerusalemer Tempel einst ein Ort war, wo Menschen mit ihren Gebeten zu Gott kamen und erfahren haben, dass Gott sie hört und ihnen half. Aber der geistliche Tempel in Jesus ist noch viel mehr. Als Christen sind wir Glied an seinem Leib. Und wir dürfen nicht nur in den Tempel gehen, und ihn anbeten, sondern wir sind eigener Bestandteil des Tempels in Jesus und das für die Ewigkeit. Wir sind wie ein kleiner Baustein an diesem Tempel. Und Marvin und Timon, sie haben schon hingewiesen auf Psalm 63 und auf die vielen Verheißungen, die in der Bibel sind, auf den Messias. Jesaja 9, es ist ein Kind uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ganz viele Stellen auf die das Kommen des Messias. Und es hat viele Jahrhunderte gedauert und die Juden, viele Juden, die meisten Juden, glauben es nicht, dass er der Messias ist. Weil sie glauben, dass er ein politischer Messias sein muss, einer, der alles umkrempelt, aber nicht einer, der Gnade besitzt. Eine Stelle, die für mich so unglaublich diese Sehnsucht in uns Menschen ausdrückt, ist dieses Bild des Hirsches. Und im Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Viele Jahrhunderte war nichts. Es gibt Spannung, wenn Dinge sich nicht erfüllen, wenn Dinge anders laufen, als wir es denken. Wie gehen wir damit um, dass Jesus wiederkommt? Wir warten auf ihn und viele Jahre müssen wir vielleicht noch warten, wir wissen es nicht. Es kann sein, er kommt bald wieder, es kann sein, es dauert. Wir dürfen aber wissen, wir leben in dieser Spannung. Und wie gehen wir damit um? Und wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wir dürfen diese Sehnsucht haben nach Gott. Nach dem Kommen. Wir dürfen sie haben nach Gemeinschaft, nach Begegnung, nach Liebe, nach Annahme. Wir dürfen sie in uns tragen. Und es drückt so wunderbar aus, alles, was wir haben, alles in uns, unseren ganzen Hunger, unser Durst, wir dürfen es hinausschreien, wir dürfen es geben, wir dürfen unsere Sehnsucht auf Gott werfen. Meine Eltern, sie hatten so ein Bild von diesem Hirsch, der morgens oder im Morgentau seinen Ruf hinausschreit in die Welt. Sehnsucht nach Gott. Und bei Nelly Sachs haben wir gelesen, fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an. So lassen uns nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Viel Sehnsucht wird vielleicht erstickt durch Enttäuschung. Und mancher wagt vielleicht die Suche nach Gott nicht oder gibt die Suche nach Gott auf, weil er enttäuscht ist vom Leben. Und manche Menschen sind müde geworden vom Leben und haben wenig Hoffnung. Und eine Stelle im Neuen Testament, die für mich so diese Sehnsucht in uns Menschen so darstellt, ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau in Markus 5. Und da heißt es in Vers 25, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt, und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Dass sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Eigentlich eine tragische Geschichte. Nichts hat geholfen, die Frau hat chronische Blutungen, kein Arzt konnte ihr helfen. Und mit der Dauerblutung gilt sie obendrein noch als unrein. Und falls ihr Problem öffentlich bekannt ist, darf sie nicht den Tempel besuchen und muss den Kontakt zu Menschen meiden. Und wir kennen nicht die Gründe für ihr Leiden, aber ihre Not wird in wenigen Worten erkennbar. Ihre Sehnsucht ist es, das körperliche Leiden loszuwerden. Losgeworden ist sie bisher nur ihr Geld. Investiert hat sie es in Arztbesuche und Behandlungen. Und losgeworden ist sie mit Sicherheit auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und manche Nöte, sie machen eben einsam. Und gut vorstellbar, dass diese Frau ihre Not und ihre Sehnsucht vor anderen verheimlicht hat. Auch ihr seelisches Leiden, Einsamkeit, Enttäuschung vielleicht, das tragen wir nicht so einfach auf der Zunge. Und unsere Sehnsüchte, sie sind häufig verborgen. Vielleicht auch ihre Wut, dass niemand helfen konnte bisher. Dass sie dauerhaft gelitten hat und keinen Ausweg gesehen hat. Und es ist 12 Jahre hat sie gelitten. Und es ist einfach, vielleicht über sie zu reden, aber wie schwer mag es für sie vielleicht gewesen sein, nach 12 Jahren wieder aufzubrechen, noch daran zu glauben, dass es Hilfe gibt. Und aber dieser Glaube ist das Gute und diese Hilfe wird aber auch auf eine harte Probe gestellt. Sie hat von Jesus gehört und sie kam näher zu ihm, eine Menschenmenge war um ihn herum und sie hat sein Gewand berührt. Und sie sagt sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann wird mir geholfen. Sie ist anonym. Wir kennen ihren Namen nicht und sie wird nicht erkannt in der Menschenmenge. Aber es ermöglicht ihr, den Mut zu haben, zu Jesus zu kommen oder ihn zu berühren. Sie hat sich nicht vor Jesus gestellt und ihm gesagt, wie es ihr geht. Ich habe alles versucht. Ich fühle mich wie Dreck. Und ich bin voller Schmerz. Niemand konnte mir bisher helfen. Sie hat ihr Geheimnis im Herzen getragen. Aber in ihrem Herzen ist der Anfang des Glaubens eine Suche nach Gott. Zaghaft, aber freiwillig streckt sie ihre Hand aus nach Jesus. Sie kann es glauben. Sie kann glauben, dass von Jesus übernatürliche Kräfte ausgehen. Sie kann glauben, dass sie gesund werden kann, wenn sie nur sein Gewand berührt. Und sie streckt ihre Hand aus, berührt ihn und Jesus merkt es, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Viele hätten ihn berühren können, aber Jesus weiß ganz genau, wer sie war. Woran orientiert sich die Größe unseres Glaubens? Glauben wir nur, was wir sehen? Glauben wir auch das, was wir vielleicht lange nicht sehen? Halten wir diese Spannung aus? Jesus dreht sich um zu ihr, die ihn berührt hatte. Er hat gespürt, dass eine Kraft von ihm ausging und er möchte diese Frau ansehen. Jesus, er möchte, dass der Kontakt mit dir nicht oberflächlich bleibt, sondern er möchte dich ansehen. Und die Frau zittert, sie fürchtet sich. Vielleicht fühlt sie sich ertappt. Vielleicht traut sie jetzt ihrem eigenen Mut nicht mehr und dem, dass sie geheilt ist. Sie ist in Berührung gekommen mit der Kraft Gottes. Und Jesus ist gekommen, um Menschen von ihrer Angst und ihrer Enttäuschung zu befreien. Und ich muss oder darf sagen, es geschehen Dinge nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. Manchmal handelt Gott anders. Aber er handelt nach dem Besten für uns. Er handelt nach dem, was er für uns am besten denkt. Und manchmal lässt er Dinge zu. Es werden nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Aber alle seine Verheißungen. Wir dürfen glauben, dass er Kraft hat. Wir dürfen sie ihm hinlegen Und wir müssen manchmal aus dem Glauben auch Dinge empfangen, die wir nicht so gerne mögen. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und Jesus stillt nicht nur ihre Blutungen, er stillt auch ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft und Frieden. Und Jesus nimmt diese suchende Frau an, als Tochter seines Vaters und unseres Vaters im Himmel. Und wer Jesus vertraut, er wird aufgenommen in die Familie Gottes. Und wer die Hand nach Jesus ausstreckt, den führt Jesus zum himmlischen Vater. Und wer Jesus glaubt, wer Jesus vertrauen kann, vielleicht zaghaft von hinten, aber mit ausgestreckter Hand, den wird er ganz, den wird er heilen, der wird gerettet. Dem widerfährt Heil. Befreiender Glaube. Jesus, er führt in die Freiheit, die wir haben. Und er schenkt ewiges Leben. Und Jesus richtet Menschen auf. Und wir dürfen wissen, unser Vater im Himmel erkennt unsere Sehnsüchte. Er kennt die Sehnsucht von jedem von uns hier, der jetzt hier ist. Unsere Sehnsucht nach Leben, nach Gesundheit, nach Gemeinschaft, nach innerer Ruhe und Frieden. Und vor ihm braucht sich niemand zu verstecken. Er ist vertrauenswürdig und gütig. Und er zwingt niemand, unser Innerstes, unsere Geheimnisse preiszugeben. Aber er hat ein offenes Ohr für uns und ein offenes Herz. Wie gehen wir mit unseren Sehnsüchten um, auch wenn wir sie noch nicht erfüllt sehen? Wenn es sich wie bei David erst in der nächsten Generation oder viel später erfüllt, setzen wir unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung auf Jesus? Können wir mit dieser Spannung umgehen und ihm geben? Vertrauen wir, dass er seine Versprechen erfüllt? Er ist es, der Gemeinde baut. Er ist es, der Dinge gelingen lässt. Und er ist es, der die Gemeinde in uns in der Hand hält. Er ist es, der gibt, der schenkt, der baut. Wir dürfen ihm vertrauen und wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen. Und wir dürfen lernen zu unterscheiden, was ist unser eigener Wunsch und was ist seiner. Und wenn wir unsere Sehnsucht, unsere Forderungen in ihn hineinlegen, dann macht er uns ruhig, dann dürfen wir vertrauen. Meine Seele schreit nach dir. Ich möchte mehr von dir. Wir dürfen zu solchen Hoffnungsträger werden, wie David einer war, wie wir weitere Personen kennenlernen. Wir dürfen solch ein Hoffnungsträger sein. Suchen wir ihn und lassen wir uns erfüllen, ihn gefunden zu haben. Er hat Sehnsucht nach uns. Und er möchte alle unsere Sehnsüchte in sich gebündelt haben. Und so dürfen wir mit unserer Sehnsucht in diesen Advent gehen, in der Hoffnung, da kommt noch etwas, weil Jesus kommt. Amen. Ich darf